The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 20. August. Übernächsten Montag, am 31. August, da sehen wir uns in der, ich würde sagen, schönsten Location von Berlin-Mitte, dem Admiralspalast. Dort steigt das Late-Night-Briefing live und mit dabei, live und in Farbe, Kevin Kühnert.
Die Hauptsteuerlast in Deutschland, die leisten wir über Einkommen tatsächlich. Wir sind aber im internationalen Vergleich sehr niedrig bei der Besteuerung von Vermögenswerten. Sagt nicht ich oder Finanzwende, sondern sagt die OECD, die nämlich durchaus sagt, ja, Deutschland ist Hochsteuerland bei Einkommen, ein Niedrigsteuerland bei Vermögenswerten.
Alef Doğan wird mit ihm über Gerechtigkeit sprechen. Das wird unterhaltsam, kritisch, überraschend und tja, ich freue mich auch auf den Dialog mit Ihnen. Einen Abend Live-Journalismus gemeinsam. Das ist das Versprechen. Wir sehen uns, alle Infos dazu in den Shownotes. Zum ABC der Ökonomie gehört, teurer wird etwas dann, wenn es knapp wird. Naja, und weil rund um die Straße von Hormuz, Sie wissen schon, weiterhin große Unsicherheit herrscht, weil da oben drüber fliegen nicht die Seemöwen, sondern die Raketen und die Sperrung der Straße wirkt sich eben aus auf das Angebot an Öl und Flüssiggas. Das ist reduziert. Und weil das reduziert ist, steigt der Preis fürs Öl, aber eben auch fürs Gas. Hier in Europa beispielsweise ist das Gas jetzt so teuer wie seit dem Start des Irankrieges nicht. Jetzt schlägt das Wirtschaftsministerium dazu Alarm. Die Speicherstände beim Gas, wir blicken nämlich schon in Richtung Winter, sind zu niedrig. Und sie liegen nur bei gut 50%. Die Händler, so die Regierung, sollen doch bitte schön mehr Gas einkaufen und speichern. Aber die Händler wollen nicht. Die Preise sind doch so hoch, sagen sie. Also was hat das Ganze dann für Folgen? Kann die Regierung eigentlich die Händler zwingen? Und wird das Gas, wenn die Händler jetzt bei teuren Preisen wirklich weiter kaufen, um die Speicher zu befüllen, wird das Gas für uns alle dann nicht noch teurer? Mein Kollege Markus Fander hat dafür bei Dr. André Pustisek durchgeklingelt. André Pustisek ist Professor für Energiewirtschaft an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Aber er ist kein Theoretiker. Über 10 Jahre lang hat er bei E.ON Ruhrgas den internationalen Erdgasverkauf verantwortet. Zunächst als Vertriebsdirektor für Europa, später als Portfolio-Manager. Und davor leitete er beim Gasversorger Wingas unter anderem den Transport und die Speicherung von Erdgas. Also, er weiß ganz genau, wie dieses Geschäft läuft und er weiß auch, welchen Einfluss die Regierung hat, haben sollte. Seine Antworten jetzt.
Guten Morgen, Herr Dr. Pustisek.
Guten Morgen.
Herr Pustisek, das Wirtschaftsministerium plädiert ja jetzt für die Einkäufer, dass man mehr Gas einkaufen soll. Ist das der richtige Ansatz?
Ich halte gelinde gesprochen diesen Ansatz für, sagen wir mal, mutig, denn es gibt die Gesetzeslage nicht unbedingt her. Ein Plädoyer einer Wirtschaftsministerin, in Zeiten teuren Gases Gas einzukaufen, hat zunächst einmal überhaupt keine Wirkung. Und das ist genau das, was wir momentan sehen. Auch wenn Gas eingekauft wird, wird es zwar eingekauft, aber nicht in die Speicher hineingeben, sonst wären ja die Speicherfüllstände voller. Kurze Antwort auf die Frage, ich glaube nicht, dass dieses der richtige Ansatz ist.
Jetzt hat ja die Ampel damals noch die Verordnung durchgebracht, dass immer zum 1. November des Jahres die Gasspeicher auf 80% gefüllt sein müssen. Ist das überhaupt noch zu schaffen?
Definitiv nicht. Da habe ich mit einigen Kollegen auch gesprochen. Die optimistischen Schätzungen bei voller Befüllung in den nächsten Tagen bis zum 1. November gehen davon aus, dass man vielleicht 72, vielleicht 73% Speicherfüllstand schaffen kann. Aber die durchschnittlichen 80 werden nicht geschafft. Plus, es gibt noch einige Speicher, wie beispielsweise den größten Speicher Deutschlands, der weit von dieser Zahl entfernt ist, obwohl er nur zu 45% gefüllt werden müsste, ist dieser momentan noch in den 20ern.
Jetzt waren Sie ja selber Einkäufer. Hätten Sie denn konkrete Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung?
Ich glaube, zunächst einmal sollte es weniger eine Aufgabe des Staates sein, die Speicher zu befüllen. Und man hätte ganz früh erkennen können, dass der 2004 oder 2002 bereits in Italien eingeschrittene Weg der strategischen Reserve, das heißt, dass dieser Weg der strategischen Reserve ein einfacherer, ein klarerer und einer, der weniger Staatseinmischung, Administration etc. bedürfte, ist und den Händlern mehr Klarheit gegeben hätte. Dazu ist es aber auch jetzt zu spät. Wenn jetzt angefangen wird, einzukaufen, werden die Preise noch mehr explodieren. Sie sind in der letzten Woche schon von den 50, also von 50 Euro pro Megawattstunde circa auf 63 Euro pro Megawattstunde explodiert.
Dann bedanke ich mich für die Einschätzung heute Morgen, Herr Dr. Pustischek.
Bitte, gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der ehemalige Vizekanzler und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel erklärt uns seine Sicht auf die SPD, auch das mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
Der Kampf gegen Rechtspopulismus, den gewinnt man nur dann, wenn man überzeugendere Antworten auf die ja offensichtlichen Probleme des Landes gibt.
Außerdem auf der MyWay, unserem Mittelstandsfestival, erleben Sie live, wie ein Cyberangriff genau abläuft. Und wir feiern dann heute Morgen nichts Geringeres als einen Pionier der elektronischen Musik. Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Für die AfD sieht es dort ziemlich gut aus. Ulrich Siegmund liegt in den Umfragen bei über 40%. Für die SPD sieht es nicht ganz so toll aus. Mit einstelligen Werten droht ihr, wenn alles schief läuft, sogar der Rauswurf aus dem Landtag. Und deswegen dachte ich, ist es eine gute Idee, mit dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden und ehemaligen Vizekanzler Sigmar Gabriel zu sprechen. Denn ich weiß ja, das Schicksal der SPD, seiner SPD, ist ihm nicht egal. Auch wenn er heute im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt und bei Rheinmetall und bei Siemens Energy und sich auch als Präsident der Atlantikbrücke um die transatlantischen Beziehungen kümmert, einmal Sozialdemokrat, immer Sozialdemokrat. Gleichwohl, Sigmar Gabriel ist keine Sprechpuppe des Parteivorstandes. Er hat seine eigenen Gedanken, seine eigene Sprache und seinen eigenen, den Sigmar Gabriel-Ton. Also hören wir doch mal rein, was dieser Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Sigmar Gabriel.
Guten Morgen, Gabor Steingart.
In der SPD hier in Berlin, Herr Gabriel, ich weiß nicht, das wird bis Goslar vorgedrungen sein. Macht man sich schon Gedanken, wie die Führung am Tag danach aussieht? Welche Vorstellungen hätten Sie denn dazu? Soll alles so bleiben, wie es ist mit der Doppelspitze oder ist dann Schluss mit Doppel und dann ist vielleicht auch eine andere Person an der Spitze der Partei?
Ich kann jedenfalls der SPD nur raten, nicht schon wieder damit anzufangen, nach einer Wahl über Personen in der Politik zu reden. Das ist eine ganz leichte Ausrede, dass man dann sagt, lass uns mal die da oben austauschen, dann wird's besser. Gar nichts wird dann besser. Sondern man muss sich damit auseinandersetzen, was ist eigentlich der Grund, was sind die Gründe, dass Menschen uns nur noch zu geringen Prozentsätzen wählen. Und das hat inhaltliche Gründe. Es geht um Politik, es geht weniger um Personen. Um die geht's auch immer, keine Frage. Aber der Austausch einfach mal eben so, dem eigenen Parteivorsitzenden oder der Parteivorsitzenden sozusagen in den Rücken zu fallen und sie hinterrücks zu beseitigen, das jedenfalls macht auf Wähler auch keinen guten Eindruck.
Ich hab das hat aber verstanden. Tradition in der SPD, wie Sie ja selber wissen. Hat Tradition.
Ich habe es ja relativ lange überlebt, ja. Mit fast 8 Jahren.
Viele Messer im Rücken.
Ja, das ist ein in der Linken, ganz in der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, gibt's einen verhängnisvollen Hang zum Jakobinismus. Na, da wird immer schnell der Wohlfahrtsausschuss zusammengerufen und dann irgendjemand in Richtung politischem Schafott transportiert. Ich habe immer gesagt, meine Hoffnung dabei ist, am Ende ist ja Robespierre da auch gelandet. Ich halte von dieser Art des Umgehens mit den eigenen Vorsitzenden überhaupt nichts und glaube auch nicht, dass das was ändert. Sondern die SPD muss den Mut haben, sich sozusagen politische Fragen zu stellen. Und das ist auch die Aufgabe der Vorsitzenden, diese Fragen zu stellen und mit den Mitgliedern der SPD zu beantworten. Und dann nützt es nichts, wenn man die einfach mal austauscht.
Also mit dem Sozialstaat ist es natürlich nicht ganz so leicht. Man hat das Gefühl, die Sozialstaatsexpansion ist ökonomisch, demografisch an ein natürliches Ende gekommen. Und damit ergibt sich für eine Sozialstaatspartei, die das S, Sozialdemokratie, im Namen trägt, ja schon ein objektives Problem. Wie soll die SPD damit umgehen, dass die Zeit von Zuwächsen im Sozialstaat nicht geht, sondern die Zeit gekommen ist, wo man wahrscheinlich eher über einen Rückbau nachdenken muss?
Da wird es sehr um die Fragen gehen, wo soll denn der Rückbau stattfinden? Ich bin zurückhaltend in dieser Debatte, weil sozusagen sozialer Ausgleich in dieser Gesellschaft auch zu ganz viel Zusammenhalt geführt hat und auch immer noch führt. Also sagen wir, den Sozialstaat generell in Frage zu stellen, da kann ich nur vorwarnen. Aber natürlich, das stimmt, wir merken das. Wir bezahlen ihn inzwischen auf Pump mit Schulden. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Und in Deutschland darauf zu reagieren, wird jedenfalls mehr Gedanken und mehr Schweiß erfordern, als sozusagen so generelle Lösungen aufzumachen. Die Rente muss irgendwie weg. Versuch mal zu beschreiben, was mir bei der Rente, in der Rentendebatte nicht behagt. Da sitzen ja Leute zusammen, die darüber diskutieren und entscheiden, die alle eins gemeinsam haben. Sie müssen nicht mit einem Durchschnittsrente von 1300 Euro im Monat klarkommen. Das Zweite ist, die allermeisten von denen müssen in ihrem Leben nicht 45 Jahre arbeiten, um einen Rentenanspruch zu haben. Deswegen, mir sind manche Debatten, die da geführt werden, werden mir zu sehr von oben nach unten geführt und zu wenig von unten nach oben.
Zumal viele, die sich daran beteiligen, ja Professoren sind im Wesentlichen, ja, und alle in dieser Rentenkommission gar keine Rente kriegen, sondern Pensionen, und zwar der üppigsten Art und Weise.
Aber und vermutlich, Gabriel, auch, vermutlich ja, auch nichts dagegen haben, wenn sie mit 80 noch im Lehrstuhl sitzen.
Das kann auch sein. Sagen Sie, welche Rolle müsste der Kapitalmarkt spielen, auch für die SPD? Das ist ja so ein Tabu. Die SPD behandelt den Kapitalmarkt doch nach wie vor wie ein Ungeheuer, im besten Fall wie ein Casino.
Ja, wir haben einen großen Fehler gemacht, dass wir bei der Rentenreform von Riester den Vorschlag von Walter Riester, damals war Schröder Kanzler, nicht umgesetzt haben, diese private, kapitalgedeckte Altersversorgung gesetzlich verpflichtend für jeden zu machen. Das war damals der Vorschlag. Und das haben wir nicht gemacht. Das haben wir uns nicht getraut. Die CDU hat gesagt, sowas kann man nicht machen, den Leuten noch mehr aufdrücken. Und dann haben wir es freiwillig gemacht und es ist gescheitert.
Genau, die Zwangsversicherung war damals die Rede, auch in der Bild-Zeitung, genau, by the way.
Genau.
Also da gab es eine große Mobilisierung gegen diese riestersche Idee, aus heutiger Sicht Wahnsinn.
Und jetzt kommen die gleichen, die das damals verhetzt haben und sagen, ihr müsst aber dafür sorgen, dass es eine kapitalgedeckte Zusatzversicherung gibt. Naja, die SPD, glaube ich, muss zu dem Kapitalmarkt auch in anderer Hinsicht ein anderes Verhältnis finden. Wenn wir zum Beispiel über die Stärkung Europas reden, dann ist eine der strukturellen Schwächen Europas, dass wir keinen gemeinsamen Kapitalmarkt haben und dass die Sozialdemokratie sozusagen das nicht zu ihrem Thema macht, obwohl es ja darum geht, dass Investitionen in Europa und in Deutschland stattfinden und dass das nicht nur amerikanische Banken machen, halte ich für einen großen Fehler.
Nun hat man das Gefühl, die SPD hat sich insbesondere darauf verständigt, den Kampf gegen rechts zu führen und sich genau diese Fragen nicht zu stellen. Ist dieser Kampf gegen rechts, neben aller Notwendigkeit, gegen rechts aufzustehen, mutig zu sein und zu kämpfen, ist dieser Kampf gegen rechts auch eine Ausrede?
Es geht schon damit mit dem Begriff gegen rechts los. Was meinen wir denn jetzt eigentlich? Also für mich geht es immer darum, im politischen Wettbewerb, natürlich hat man da Wettbewerber und auch Konkurrenten, aber eigentlich keine Feinde. Wenn es einen Feind gibt, dann sind es Parteien, die sozusagen außerhalb unserer Verfassung stehen, außerhalb dessen, was wir freiheitlich-demokratische Grundordnung nennen. Das wären dann Rechtsextreme. Die CDU hat man früher auch als rechts bezeichnet. Ich glaube nicht, dass es sozusagen einen Kampf gegen die CDU als demokratische Partei gibt. Da muss man ein bisschen aufpassen, worüber man redet. Also gegen Rechtsextremisten und gegen Rechtsradikale. Das ist aller Ehren wert. Die Sozialdemokratie hat die Demokratie verteidigt, dass alle anderen sie verraten haben. In dieser Tradition steht die SPD. Aber sie darf natürlich nicht glauben, wir seien sozusagen in Weimar. Und es stünde jetzt alles auf dem Spiel, sondern der Kampf gegen Rechtspopulismus, den gewinnt man nur dann, wenn man überzeugendere Antworten auf die ja offensichtlichen Probleme des Landes gibt.
Das heißt, Sie sagen, auf den Punkt gebracht, die Rechtspopulisten sind nicht das Problem, sie sind der Ausdruck eines Problems.
Sie sind ein Symptom. Und das nicht nur bei uns, sondern in praktisch allen entwickelten demokratischen Industrienationen der Welt gibt es einen Swing nach rechts, als Reaktion gegen die Globalisierung, gegen eine unglaubliche Erhöhung der Geschwindigkeit unserer gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund einer so starken Liberalisierung, dass damit auch verbunden ist, dass man sich an nichts mehr richtig orientieren kann. Wie gesagt, das ist nicht irgendwie der Wunsch, jetzt den Staat zu einem faschistischen Staat zu machen, sondern es ist der Ausdruck, dass man mit dem, was man erlebt, nicht klarkommt. Und denen, die behaupten, sie würden es verbessern, nämlich den Parteien der demokratischen Mitte, nicht mehr glaubt.
Das Problem wird dadurch noch verschärft für die SPD, dass da von links tatsächlich eine Konkurrenz heranwächst, die in einzelnen Bundesländern schon vorn liegt, die in Amerika sich auch anschickt, linke Kandidaten nach vorn zu stellen. Also was bedeutet das für die SPD und für diese Reformdiskussion, realistischer zu sein, den Sozialstaat zurückzubauen, den Kapitalmarkt zu fördern? Welche Auswirkungen hat dieser Linkspopulismus darauf?
Ich glaube, dass der Rechtspopulismus den Linkspopulismus sozusagen provoziert. Die beiden, die sind Geschwister. Und die Reaktion auf den Rechtspopulismus gibt es sowohl in den USA wie in anderen Ländern auf der linken Seite. Was dabei kaputt geht, sind in der Tat vernunftorientierte Antworten in der Politik. Die gehen dabei unter. Kompromiss ist etwas, was in der Politik total unter Verruf gekommen ist. Wir in unserem privaten Leben schließen wir jeden Tag Kompromisse, weil das sonst furchtbar wäre, wenn wir das nicht machen würden. Aber in der Politik verhetzen wir den Kompromiss. Da muss alles eindeutig sein. Und wenn es nicht eindeutig ist, ist es schlecht. Also sich damit auseinanderzusetzen und Rationalität zurückzubringen in die politische Debatte, das ist zurzeit nicht besonders populär. Und da hat es die SPD schwer, wie die CDU auch, wie wir sehen.
Aber was heißt das im Umgang mit der Linken? Heißt das, der Kampf gegen rechts ist ein Slogan geworden? Was heißt das, muss es einen Kampf gegen links auch geben? Da, wo es irrational wird, da, wo es utopisch wird oder wo es auch einfach nur wirr wird?
Wofür ich nicht bin, ist die Linkspartei und die AfD gleichzusetzen. Das stimmt nicht. Das wird der Linkspartei auch nicht gerecht, auch nicht der inneren Vielfalt der Linkspartei. Da gibt's Leute, die würde man wahrscheinlich eher bei der rechten Sozialdemokratie eingruppieren als bei der Linkspartei. Und sie sind keine unmittelbare Gefahr für unser Land. Das ist bei der AfD durchaus anders, die das Land umbauen will.
Aber jetzt, Herr Gabriel, sind Sie auch in der Wirtschaft, da wird jeden Tag auch über Fusionen gesprochen, über das Zusammengehen, auch von gleichen, ungleichen Partnern. Wäre das eigentlich eine Idee, mit der Linkspartei zu mergen, sich zu fusionieren, um eine gemeinsame Partei links der Mitte zu schaffen? Ist das in Ihrer Fantasie vorstellbar?
Es gab eine Phase, wo wir über sowas nachgedacht und auch geredet haben. Das waren Zeiten, in denen Dietmar Bartsch eine Menge in der Linkspartei zu sagen hatte. Es ist
Gregor
aus Sicht
Gysi.
Der
Gregor Gysi ist nicht so weit von Ihnen entfernt.
Nee, der ist im Zweifel sogar ein Stück humorvoller als ich. Aber solche Überlegungen gab es mal. Aber die sind dann am Ende, insbesondere weil das aus Sicht der Linken keine wirkliche Perspektive war, nicht weiterverfolgt worden.
Aber irgendein disruptiver Gedanke, Herr Gabriel, muss doch rein in die Diskussion. Ansonsten, wenn alle Kurven, die wir heute sehen, insbesondere die der SPD, sich verlängern und prolongiert werden, dann nimmt das kein gutes Ende.
Nein, das gebe ich gerne zu, aber ich habe keine schnelle Lösung dafür. Wenn die AfD tatsächlich in Sachsen-Anhalt gewinnen sollte, dann ist das Erste, was man dabei machen muss, erstmal gelassen zu bleiben und nicht ihr den Gefallen zu tun, das sozusagen zum Untergang der Republik herbeizureden. Damit betreiben wir ihr Geschäft. Sie wird ja sowieso in Sachsen-Anhalt nicht regieren, damit es den Sachsen-Anhaltinern besser geht, sondern damit sie sozusagen die Disruption der gesamten Republik von dort aus sozusagen mit verstärkter Energie betreiben kann. Und das darf man ihr nicht leicht machen, indem man selber, wie auf einer mexikanischen Hochzeit, wenn einer unter die Decke schießt, durcheinanderläuft und den Ausgang sucht. Sondern Gelassenheit wäre das Wichtigste dann. Und für die Sozialdemokratie und die CDU daran zu arbeiten, dass man die objektiv vorhandenen Probleme dieser Gesellschaft nicht nur technisch, sondern auch mit Leidenschaft löst. Daran mangelt es, glaube ich, zum Teil auch. Wir geben sehr viel technische Antworten, siehe Rente. Aber dass dabei die Leidenschaft dabei ist, zu wissen, dass es da um viele Millionen Menschen geht, über deren Schicksal wir reden, das wird oft in der politischen Debatte gar nicht mehr spürbar. Das verhandeln wir alles sehr technisch. Und nachdem es einmal in der Zeitung stand, ist das Thema auch wieder weg. Ich wünschte mir mehr Leidenschaft in der Politik, solche objektiven Fehlentwicklungen bei uns anzupacken und zu versuchen, sich nicht damit abzufinden. Wenn es am Ende nicht überall gelingt, aber doch jedenfalls sich nicht abfinden damit, mit den Verhältnissen in der Republik.
Herr Gabriel, dann nehmen wir aus diesem Gespräch mit mehr Leidenschaft in der Sache und mehr Gelassenheit gegenüber der AfD, richtig?
Ja, so würde ich es machen.
Danach kann gar nichts mehr kommen, mehr Leidenschaft und mehr Gelassenheit gemeinsam. Vielen Dank, Sigmar Gabriel.
Sehr gern.
Alle preisen die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz, das ist das nächste große Ding. Ist ja mit Sicherheit auch richtig. Aber die Infrastruktur dieser neuen Zeit, die ist genauso verwundbar wie unsere Straßen und unsere Kraftwerke. Das bekommen wir live vorgeführt und zwar auf der diesjährigen MyWay, unserem Mittelstandsgipfel im Berliner Westhafen. In der Masterclass von Telefonica Deutschland zeigt ein IT-Security-Experte live, wie ein Cyberangriff auf ein hochvernetztes Unternehmen abläuft. Ganz genau, Punkt für Punkt werden wir das erleben. Und wir bekommen erklärt, wie man die eigene Firma dagegen schützt. Es geht um die Frage, wie digitalisiere ich mein Unternehmen, ohne gleichzeitig verwundbar zu werden. Das ist aber nur eins der vielen Highlights bei der MyWay am 23. und 24. September. Starke Redner werden erwartet. Hendrik Wüst aus NRW, ich freue mich auf ihn. Joe Kaeser von Siemens erzählt uns, warum es manchmal sinnvoll sein kann, dass man das eigene Unternehmen zerlegt. Katharina Reiche ist auch wieder dabei. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass auch Mensch-Maschinen älter werden. Der Musiker Ralf Hütter, Gründungsmitglied der Elektropop-Gruppe Kraftwerk, wird heute 80 Jahre alt. Die Band wurde 1970 von ihm gegründet. Anfangs waren sie noch akustisch unterwegs, dann wurde es allmählich elektronisch. Das Ergebnis 3 Jahre später, der Durchbruch, der internationale Durchbruch mit dem Album Autobahn. Die New York Times bezeichnet Kraftwerk als die Beatles der elektronischen Tanzmusik. Und die Band erhielt 3 Grammys und wurde auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Dabei hatte es ziemlich normal angefangen. Nichts Elektronisches war da bei Ralf Hütter. Er studierte nämlich Architektur, dann auch noch Musik an einer Musikhochschule, wo er mit seinem späteren Mitgründer, der Band Florian Schneider, mit Flöte, Orgel und Tonbändern experimentierte. Die beiden suchten, nach einer eigenen musikalischen Identität. Und daraus wurde dann der minimalistische Einsatz von Synthesizern, elektronische Sequenzen, umrahmt von mehrsprachigen Texten. Ein großes Ego hatte der Ralf Hütter schon immer. Sein ehemaliger Kraftwerk-Kollege Wolfgang Flür sagte einst, Hütter habe Kraftwerk wie, Zitat, eine kapitalistische Firma geführt, mit sich als Präsident. Die Gruppe aus Düsseldorf war im Grunde ein Multimedia-Projekt, nicht nur einfach eine Popgruppe. Die umfassende Technologisierung unserer Welt sahen sie bereits in den 70er und 80er Jahren voraus. So ließen sich die Bandmitglieder als identische Roboter nachbauen und performten gemeinsam mit ihren Roboter-Doppelgängern den Song Die Roboter. Der Sänger, in Anführungszeichen, ist Ralf Hütter. So war Kraftwerk für viele Bands die Inspiration und bot auch Revolutionäres. Musik und Töne plötzlich rein elektronisch. David Bowie, Depeche Mode und Coldplay haben sich als Fans geoutet. Der Mastermind dahinter, eben unser Geburtstagskind von heute. Also, wir wünschen, lieber Ralf Hütter, alles erdenklich Gute. Happy Birthday. Und Ihnen wünsche ich ebenfalls einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie an dieser Stelle Chelsea Speaker, frisch zurückgekehrt aus Texas. Bleiben Sie mir und bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Sie trinkt in Nacht, 14, 16.